Da ist was reingepflanzt worden. Und er merkt, wie das nachwirkt. Er merkt, wie es nachwirkt. Von Herzen wünsche ich mir auch diese Unbekümmertheit wieder zurück. Diese kindliche Aufnahme der Größe und der Güte Gottes. Ich habe es ja in der Weihnachtsbotschaft so mal formuliert, für mich ist die Jungfrauengeburt überhaupt kein Glaubensproblem. Ich habe ein viel größeres Glaubensproblem, dass ich einen Gott habe, der mich immer noch liebt, obwohl ich so einen verbogenen Charakter habe. Das ist viel schwerer zu glauben. Das ist viel schwerer zu glauben. Ein Gott, der sich zu mir runterbeugt, der für mich stirbt, mich aufnimmt, mich trägt und erhält. Das ist jeden Tag eine Glaubensherausforderung, die ist wesentlich größer, als dass eine Jungfrau ein Kind zur Welt bringen kann. Das ist dann nur ein Klacks. Ich will mit euch in die erste Predigt für 2018, die ich halten darf, gehen. Aber ich dachte, ich gucke mit euch einfach nochmal zurück. Wer kann sich noch an diese Jahreslosung erinnern? Gott spricht, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Die Zeit ist so schnelllebig, man vergisst dieses wunderbare Wort so schnell. Ich musste sogar nachgucken, was ich da 2017 drüber gepredigt hatte. So vergesslich wird man. Dabei ist das doch das Wichtigste mit dabei, dass wir dieses neue Herz bekommen. Aber dann gibt es diese neue Jahreslosung, 2018. Auch hier spricht wieder Gott. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Oh, habe ich gedacht, da lässt sich drüber predigen, aber dann bin ich erschrocken und habe gedacht, wie gefährlich ist das, prophetische Worte zu interpretieren? Wie gefährlich ist das, wenn Gott gesprochen hat, was kann ich denn dazu tun? Was kann ich, muss ich das Wort dann nicht einfach stehen lassen? Und vielleicht ist das das Wichtigere als das, was ich versuche jetzt da weiter noch hineinzureden oder euch in Gedanken hineinzufassen, dass ich es einfach so stehen lasse, dass Gott sagt, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Ich kann mich daran erinnern, wie ich in jungen Jahren als Jungscharleiter eine Jungscharfreizeit in Grafenhausen im oberen Schwarzwald mitleiten durfte. Wir hatten unsere Zelte aufgestellt, etwa 200, 250 Jungs waren im Zeltlager, alle so im Alter zwischen 10 und 14 Jahren. Und wir haben gute 14 Tage miteinander verbracht. Und ich erinnere mich daran, eines Morgens stehe ich auf, komme aus dem Zelt, durchgefroren, raus und kann es nicht glauben, der ganze Hintergrund war mit den schneebedeckten Alpen sichtbar. So ein Bild wie hier. Man konnte das nie sehen, weil das alles immer in einem Nebel versteckt war. Das war im Jahr vielleicht nur einmal möglich und in einer ganz besonderen Wetterlage konnte man einmal die Fernsicht haben. Und ich weiß noch, wie das morgens um 6 Uhr war. Es war kalt, es war erbärmlich kalt, es hatte fast die Nacht gefroren und du kommst raus und siehst dieses Panorama und siehst auf einmal, was es überhaupt noch da ist, was du vorher nie gesehen hast. Dieses Bild hat sich ganz, ganz fest bei mir eingeprägt und es ist vielleicht ein Bild für das prophetische Wort. Wir schauen alle nur so nebelhaft in unsere Zeit rein. Man versucht Glas zu lesen oder Kugeln zu lesen oder Horoskope, was 2018 bringen könnte. Wenn du es fromm machst, wartest du vielleicht noch auf ein spezielles prophetisches Wort, aber es wird erst dann interessant, wenn Gott den Nebel beiseite führt und du auf diese Berge sehen kannst, die er gegeben hat. Und dann stellt sich das natürlich, wie bei jedem prophetischen Wort, für wann ist es geschrieben? Für wen ist es schon erfüllt? Besteht ein Handlungsbedarf oder Informationen, die ich haben muss zu diesem prophetischen Wort? Und ich dachte, hier mache ich mich mit euch auf und hoffe, dass wir so ein bisschen die schneebedeckten Alpen auf einmal entdecken, die Gott uns auftut. Weil ich denke, es ist so wichtig, dass wir aus dem prophetischen Wort wieder leben. Lebendiges Wasser für das Säude, das wäre einfach. Weil hier habe ich ja verschiedene Schriftstellen und insbesondere die Geschichte mit der Frau am Brunnen. Gehe ich zum Italiener, dann fragt er mich, wollen Sie stilles Wasser haben oder sprudelndes Wasser? Ich kenne Abwässer, kann ich mich daran erinnern, noch so kurz vor Weihnachten habe ich in der Hebeanlage der Gemeinde gestanden. Das riechst du noch nachher tagelang, obwohl du deine Hände gewaschen hast, aber es musste ja wieder funktionieren, nicht? Es gibt Hochwasser wie am Rhein, es gibt Regenwasser, Salzwasser, Brachwasser, verseuchtes Wasser, Fruchtwasser, giftiges Wasser und bitteres Wasser. Und ihr könntet noch viel mehr dazugeben. Ich habe gedacht, lebendiges Wasser, das muss Leben hervorbringen. Alleine darüber lässt sich viel nachdenken und hier bin ich schon gescheitert, was wirklich lebendiges Wasser bedeutet. Aber dann kommt die Geschichte ja mit der Frau am Brunnen. Ja, das ist was ganz anderes aus meiner Heimat. Das Bild sollte eigentlich noch nicht kommen, aber wir haben bei uns in der Heimat in Krombach einen Bierbrunnen im Dorf. Und einmal im Jahr fließt da kein Wasser raus, sondern Bier. Krombacher Pilz. Dann kannst du dir für eine Mark, wie das damals war, so einen Krug kaufen und dann kannst du beliebig oft zu dem Brunnen kommen und kannst den Krug hinhalten und kannst den füllen lassen. Es ist interessant, das Dorf zu der damaligen Zeit, wo dieses Bild aufgenommen hat, ich schätze mal maximal 800 Einwohner. Aber plötzlich siehst du das gesamte Ruhrgebiet da. Du hast es schließlich geschafft und hast dir so einen Krug besorgt und denkst, okay, jetzt kannst du saufen bis zum Abwinken. So, wenn du ein echter Spritti wärst. Aber du kommst nicht zum Brunnen, weil die ganzen Leute aus dem Ruhrgebiet angekommen sind. Ehrlich, das sind lauter Leute, die kommen, weil es gibt was umsonst. Und das weißt du ja selbst. Schlussverkauf, es ist was runtergesetzt, nicht? Wenn was umsonst gibt, dann sind wir immer so direkt dabei und wollen es haben, obwohl wir noch gar nicht wissen, was es eigentlich bedeutet. Aber Hauptsache, ich hab's. Warum sind wir beim Evangelium so komisch? Jesus trifft diese Frau am Brunnen und fängt an, mit ihr zu reden über dieses lebendige Wasser. Die Frau denkt natürlich pragmatisch und denkt, okay, das ist die Wasserleitung in mein Haus, ich werde nicht mehr durstig sein, muss nicht mehr zum Brunnen gehen. Aber Jesus spricht zu dem, was ganz tief dahinter liegt. Er sagt zu ihr, wenn du erkennst die Gabe Gottes in Johannes 4 und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn und er gäbe dir lebendiges Wasser. Spricht zu ihm die Frau, Herr, du hast doch nichts, womit du schöpfen könntest und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn lebendiges Wasser? Bist du etwa mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Und er hat daraus getrunken und seine Söhne und sein Vieh. Und Jesus antwortete und sprach zu ihr, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm zu einer Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Spricht die Frau zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste. Und nicht herkommen muss zu schöpfen. Oh, wie ich darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, die Jahreslosung ist der ideale Teil für eine evangelistische Botschaft am Anfang des Jahres, damit ihr euch alle bekehren könnt. Da gibt es was umsonst in der Schwierigkeit unseres Lebens. Du hast vielleicht 50 Bewerbungen geschickt und bist frustriert und sagst, du willst nicht mehr. Du stehst vorm Spiegel, ziehst deine krummen Beine oder sagst, ich bin zu dick oder zu dünn. Vielleicht ist die Ehe gescheitert, alles ausprobiert wie die Frau am Brunnen. Vielleicht lebst du in Ersatzbefriedigung, indem du durch bestimmte Seiten des World Wide Webs dich durchklickst. Immer auf der Suche, dass die Seele irgendwo ein Stückchen zur Ruhe kommt. Durstig ohne Ende. Wow, habe ich gedacht, das ist ja ideal. So ein Spruch am Anfang des Jahres für die Gemeinde, für mich persönlich. Paul, hör auf, irgendwo rumzusuchen, den letzten Film zu sehen, das beste Theater, das beste Kleiderstück zu haben, den dicksten Wagen zu fahren, wo du deinen Urlaub verbringst. Viel wichtiger ist, dass deine Seele zur Ruhe kommt bei Gott. Das ist das, was Jesus dieser Frau sagt, die wirklich radikal leben wollten. Die meisten von uns haben ja gar nicht radikal gelebt. Wer wirklich lebensdurstig ist, der probiert eine ganze Menge aus. Deswegen habe ich so viel Erbarmen für die Leute, die in der Drogenszene sind, die irgendwo auf der Straße gestrandet sind, weil sie alles probiert haben und nichts hat genutzt. Deswegen habe ich so ein weites Herz, weil ich sage, hey, ihr seid wenigstens radikal in eurer Ansicht. Ihr wollt Leben haben und Leben pur. Aber ihr habt an der falschen Stelle gesucht. Dann kann ich sagen, hey, komm zu Jesus. Komm zu Jesus. Und Jesus sagt, bitte, dass du dieses Leben bekommst. Ohne diese Bitte um dieses lebendige Wasser wird es nicht gehen. Ja, ihr habt das ja alles mitgemacht, ist ja klar, nicht? Wir sitzen hier, aber es gibt dann noch was, was da hinterherkommt in dieser Geschichte. Jesus geht ja mit dieser Frau dann weiter und sagt, hol mir deinen Mann. Er sagt, ja, verheiratet bin ich nicht, auf der Strecke geblieben, ich wollte Leben haben, hab's nicht gefunden in den Ehebetten. Jesus schickt sie los mit dieser Botschaft vom lebendigen Wasser. Und ein ganzes Dorf fängt an, zu Jesus zu kommen und viele glaubten an ihm. Hier bleiben wir oft stecken. Wir trinken so mal an einem schönen Sonntagsgottesdienst jede Menge Anbetungsluft und danach kneifen wir wieder. So bin ich jedenfalls gestrickt. Aber ich dachte, das prophetische Wort müsste über das Bierbrunnenfest hinausgehen. Es geht auch noch über das Heute hinaus. Und hier will ich mit euch einen Moment nochmal innehalten, weil ein prophetisches Wort muss man oft im Zusammenhang lesen. Und hier möchte ich den Text aus der Offenbarung mit euch ein Stück weit lesen, aus dem vorletzten Kapitel, das die Schöpfung wieder zusammenführt. Die Schlussklammer. Hier schreibt Johannes, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabgekommen, bereit wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst Gott wird ihr Gott, mit ihnen wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird nicht mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sagte zu mir, es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, wird dies ererben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Hurer und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. In diese Geschichte, in dieses prophetische Reden ist unsere Jahreslosung eingebettet. Also nicht nur heute eine mutmachende Botschaft für alle, die lebenshungrig sind, dass sie Leben von Gott bekommen können umsonst, dass es heute möglich ist, gesegnet aus dem Gottesdienst hinauszugehen, obwohl jede Menge Sorgen noch da sind, ob jede Menge Probleme noch da sind. Du kannst heute gesegnet rausgehen. Der Heilige Geist ist hier. Es ist ausgegossen, es ist da. Aber es geht ja noch unter die Rubrik geschrieben, das Beste kommt noch. Es kommt eine neue Schöpfung. Eine neue Schöpfung, niemals verloren. Ja, Klassiker. Es ist hier ganz wichtig, die Zeugen Jehovas meinen, die Erde würde einfach nur recycelt, rund erneuert. Das ist nicht neu. Wenn ich rund erneuerte Reifen kaufe, sind die billiger. Es wird was grundsätzlich Neues kommen. Gott schafft was grundsätzlich Neues. Es ist ganz wichtig, dass wir diese neue Schöpfung ansehen. Vielleicht brauchen wir dafür ein Stück wieder den Blick aus Grafenhausen an die schneebedeckten Alpen, um da wieder hinzukommen, um uns da wieder ein Stückchen hinzubewegen. Er zitiert, dass er das Stadtzentrum ist. Er zeltet, er wohnt unter seinen Kindern. Der große Gott wird unter uns wohnen. Was für ein Ding! Können wir darüber nachdenken, dass das möglich sein wird? Wir diskutieren über Jungfrauengeburt, nicht? Ich weiß nicht, die Nummer ist groß, die hier so uns im prophetischen Wort weitergegeben wird. Und die wenigsten von uns, glaube ich, sind wirklich darauf erpicht, möglichst alles dran zu setzen, um in diese Stadt hineinzukommen. Wir sagen, ja, ja, das mag noch kommen. Aber jetzt ist noch, das Meer ist nicht mehr da. Und hier ist es interessant, diese Stellen von dem neuen Jerusalem, von der erneuerten Erde, ich bringe nachher vielleicht noch ein, zwei Bibelstellen, die sind in Jesaja schon geschrieben. Aber der einzige Unterschied, der da ist, das Meer wird von ihnen nicht benannt. Das kommt nur in der Offenbarung vor. Habe ich vorher auch nicht gewusst, habe ich alles nachgelesen in der Vorbereitung für die Predigt. Und dann kommt die Auslegung, das Meer ist nicht mehr da. In Offenbarung 13 wird das Meer beschrieben, aus dem die Dämonen und das Böse hervorgehen. Und hier wird extra nochmal gesagt, das Böse ist nicht mehr da, das ist raus. Das Meer wird nicht mehr da sein. Das heißt, es wird vielleicht einen himmlischen Ozean geben, das weiß ich nicht. Aber dieses Meer muss hier übernatürlich erklärt werden. Das Böse wird nicht mehr da sein. Die Versuchung, die dich immer noch wieder heimsucht, die wird nicht mehr da sein. Der dämonische Druck, der in unserer Gesellschaft zu spüren ist, wenn du einigermaßen sensibel bist, es wird nicht mehr da sein. Es braucht keinen Befreiungsdienst mehr, weil Gott ihn gemacht hat. Das ist die Zukunft der göttlichen Stadt, die er für uns bereitet hat. Gott verspricht es ganz persönlich, auch da möchte ich uns darauf hinweisen. Bei Maria erschien noch der Engel, bei den Hirten erschien noch der Engel. Bei allen Heilsverkündigungen kamen irgendwelche Superengel, die ganz dicht am Thron waren und durften dieses Wort verkündigen. Aber hier spricht Gott ganz persönlich. Vom Thron her kommt direkt diese Aussage und es ist sogar so, dass er sagt, das gebe ich euch noch schriftlich. Schreib auf. Meine Frau denkt jetzt an einen Witz, den ich immer erzähle, aber den lasse ich, der geht nur im Siegerländerblatt. Gott gibt es uns schriftlich. Er gibt es uns schriftlich, dass das kommen wird. Er ist das A und das Omega. Anfang und Ende. Und mittendrin steht, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Hier habe ich so ein paar Parallelstellen rausgeschrieben. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Jesaja 65, 17. Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken wird, noch sie zu Herzen nehmen. Je älter ich werde, umso besser funktioniert ja mein Langzeitgedächtnis. Und wer Besuche bei Senioren macht, der wird feststellen, die sagen, früher. Und je nachdem, wie weit eine bestimmte Gesetzeslücke, Gedankenlücke fortgeschritten ist, kannst du die Geschichte in 10 Minuten 3-mal hören. Aber hier steht, das Schlimme, was gewesen ist, das ganze Töten, das ganze Morden, die ganze Hartherzigkeit, es wird nicht mehr sein. Und man wird sogar nicht mehr dran denken, weil das Schöne und Gute und Wunderbare alles überlagert. Und jetzt 2. Petrus 3,13. Wir aber warten eines neuen Himmels und einer neuen Erde nach seiner Verheißung, in welcher Gerechtigkeit wohnt. Und hier stelle ich fest, hier fehlt es mir an Glaubenserwartung. Ich bin immer noch diesseits gepolt. Habe ich wirklich die Erwartung, dass dahin alles zuläuft? Wenn man älter wird und einen Geburtstag nach dem anderen schon abgefeiert hat, dann stellt man fest, irgendwie läuft die Zeit immer schneller. Geht euch das genauso? Also früher, wenn Oktober war, Kind da, konnte ich das nicht erwarten, dass Weihnachten endlich kommt. Jetzt kommt das immer viel zu schnell. Dann ist Weihnachten schon wieder da, ja. Man muss jetzt schon gucken, ob man die Geschenke für nächstes Jahr anspart. Versteht ihr? Ja. Die Zeit scheint schnelllebiger zu werden, aber die Frage, wo ist mein Fokus hingerichtet? Wo geht mein Vermögen, mein Trachten, mein Sehnen wirklich hin? Petrus sagt, wir warten eines neuen Himmels und einer neuen Erde nach seiner Verheißung. Ja, vielleicht, wenn du im Knast bist und der Druck, wenn alles quietscht und eier, dann sagst du, Maranatha, her, komme bald. Aber was ist, wenn du noch in Kraft unterwegs bist? Hier stelle ich bei uns eine dramatische Verschiebung der Glaubenslehre fest. Wir möchten möglichst, dass der Geist heute hier so fällt, dass wir alle wie Schwebekörperchen rausgehen. Das möchte ich auch, das ist gut, das ist wunderbar, Heiliger Geist, komm, ich möchte das. Auch wenn Toronto nochmal käme und alle hier am Boden lägen, wäre mir eben recht, wenn es dem Herrn zur Verherrlichung dient, lass es kommen. Aber viel wichtiger ist, was ist nach deinen maximal vielleicht 100, 105, 110 Jahre, die du vielleicht noch schaffst, wo gehst du hin? Hast du die Erwartung auf diese Stadt? Willst du wirklich heimgehen? Sag ich, Herr Jesus, noch ein bisschen Fun hier wäre auch gut. Aber eine der dramatischsten Stellen, die wir hier in der westlichen Welt haben, wir sind so von den falschen Göttern, vom Kapital verseucht, dass wir unsere Freude und Erfüllung eigentlich immer nur in irdischen Gütern suchen. Das ist nicht schlecht. Gott hat sie ja geschenkt. Wenn du keine Freude mehr an dem hast, was Gott in der Natur und überall dir bietet, dann bist du sowieso auch kaputt. Aber mein Main-Ziel, mein Hauptziel ist nicht auf dieser Erde. Wenn wir keine Jenseitserwartung mehr haben, unser Glaube wird uns nicht mehr tragen. Du wirst immer nur winseln um kleine Erfolge, die du hier mehr oder weniger deutlich hast. Aber die Seele befriedigen und sättigen tut es nicht. Die Bedingungen, um dahin zu kommen, die sind natürlich wichtig. Ich hatte ja gesagt, prophetisches Wort ist schön, das kann man hören, aber gibt es auch Bedingungen daran? Hier habe ich so ein paar rausgeschrieben. Durst haben und kommen. Entweder ich habe Durst oder ich werde nicht trinken. Mir sagt man nach, Paul, du musst mehr trinken. Ich sage, ich habe aber keinen Durst. Ja, aber es ist gut, auf euer Wohl. Gehst du durch Wüstenzeiten, Klar, Not lehrt beten. Aber wie ist das in dieser Wüstenzeit, in der wir leben, wo Gottes Kraftwirkungen scheinbar selten zu finden sind? Habe ich noch wirklich Durst nach dem Heiligen Geist, dass dieses lebendige Wasser fließt? Oder sage ich, komm Heiliger Geist, ich brauche dich. Betonung liegt auf ich. Die Betonung liegt nicht mehr drauf, Herr, strecke deine Hand aus, dass Zeichen und Wunder geschehen in dieser Stadt, dass dein Name wieder verherrlicht wird. Was wäre, wenn Berlin bekannt würde als die Stadt, wo die Erweckung nicht mehr zu bremsen ist? Es gibt ja immer wieder so Städte auf der Welt, wo man dann hinpilgert. Ja? Toronto war so eine Stadt. Da haben sich die Leute die Klinke in die Hand gegeben und dann gab es doch noch so eine... Meistens ist das ja in den USA so gewesen. Nicht? Manche meinen, wenn ich nach Jerusalem pilger, dann komme ich mit der Salbung zurück. Ist gut, dahin zu pilgern. Ey, ist wirklich spitze. Ich mache Mut. Wenn du sagst, wie soll das gut gehen, da sitzt ein Experte, der ist mit Israel mächtig verbunden. Ja? Dann komm zum Israel-Gebetskreis, dann kriegst du Appetit. Aber ich sage euch was. Haben wir noch Sehnsucht danach, dass Erweckung wirklich in dieser Stadt geschieht, dass das Evangelium läuft, dass der Herr verherrlicht wird durch nachfolgende Zeichen und Wunder, die ja denen folgen sollen, die da glauben? Aber ich mache mir ja schon in die Hose, wenn ich an der Kasse bei Aldi bin und habe den Eindruck, ich soll der Frau sagen, Jesus hat sie lieb. Ich denke, oder weiß ich auch nicht, wie ich das jetzt sagen soll. Deswegen kommt neben dem Durst haben und dem Kommen, kommt das Überwinden. Aber was soll ich überwinden? Natürlich die Menschenfurcht mal ganz klar, ist ja logisch, nicht? Das ist ganz einfach. Aber es steht ja, wer überwindet? Ich gehöre zu den Leuten, die noch an Heiligungsstufen knabbern. Es kommt immer mal wieder bei mir in meinem Leben hoch, dass ich mich mit meiner Frau irgendwie zanken müsste. Plötzlich ungefragt sagt sie irgendwas. Ich höre natürlich selektiv und ich denke, die will mir wieder was. Betonung liegt auf wieder, weil ich bin ja ein Kamel, das nichts vergisst. Und dann meine ich also, das muss man sofort deckeln, bevor der Elefant groß wird. Ja? Versteht ihr? Ihr kennt diese Geschichte, dass... ein Indianer zum ersten Mal in einen Saloon reinkommt und dann pfeift ein Wasserkessel so und dann nimmt er seinen Tomahawk und schlägt das Ding kaputt und macht das richtig fertig. Wa? Und nachdem sie ihn zurückgepfiffen haben, fragen sie, was ist denn mit dir los? Ja, sagte, ich war vorhin mit meinem Pferd auf der Prärie unterwegs, da sah ich so zwei schwarze Stränge durch die Prärie. Und dann will ich gerade über diese Stränge rübergehen, dann kommt so ein pfeifender Dampfkessel und fährt mein Pferd kaputt. Da habe ich gelernt, solche Dinge muss man erschlagen, wenn sie noch klein sind. Versteht ihr? Die Versuchung kommt ungefragt, steht sie vor meiner Tür. Dann denke ich, ich bin Pastor. Hinter fremden Röcken sollte man ja nie hergucken, aber dann kommt so ein Rock, der ist besonders kurz, ja, verstehst du? Und dann merkst du auf einmal, wie deine Augen wandern und dann hast du natürlich sofort den Bibelvers, wenn du schon in deinem Hirn dann irgendwas, dann hast du die Ehe schon gebrochen und so, nicht? Ihr Männer, wie sind wir gestrickt, nicht? Da gilt es zu überwinden und Nein zu sagen. Wenn die kleine Notlüge kommt, und jeder, der hier sitzt, wir sind noch mitten in der Welt, das Meer existiert noch, Versuchungen kommen. Und wenn wir dann nicht überwinden und sagen, nein, ich bin für die Ewigkeit geboren und da möchte ich hin. Nur die Überwinden werden dorthin kommen, so ist es geschrieben. Sonst müsste ich dieses Wort ausradieren und es ist uns schriftlich gegeben. Nebenbei, wenn du gefallen bist, soll ja vorkommen. Wenn der Ehestreit wirklich hochgekocht ist und meistens spielt das nach 24 Stunden keine Rolle mehr, wer recht hatte oder nicht, dann ist wichtig, dass die Vergebung vom Kreuz her fließt, dass du unbelastet in die Ewigkeit hineingehen kannst. Das ist einer meiner Dinge, die mich sehr beschäftigen. Ob mein verbogener Charakter in dem Moment, wenn mich der Herr heimholt, so beiseite gelegt wird, dass ich in diese Stadt einziehen darf, an diesem lebendigen Wasser trinken darf. Umsonst. Aber es wird uns nicht erspart bleiben, unseren fiesen Charakter zu überwinden. Es ist Kraft in dem Blut. Es ist Überwinderkraft in dem Blut, so heißt es in dem alten Lied. Und hier möchte ich uns herausfordern in diesem Jahr, wenn wir wirklich dieses prophetische Wort ernst nehmen wollen, vom lebendigen Wasser, das fließt, wenn wir es wirklich haben wollen, dass wir Mut haben zum Überwinden. Zum Überwinden schlechter Gedanken. Ich neige dazu, bestimmte Dinge mir zu merken. Heißt, die kommen ungefragt aus irgendwelchen schlimmen Ereignissen in meinem Leben. Aber ich möchte in die Ewigkeit gehen ohne Bitterkeit. Ich möchte in der Ewigkeit sein ohne Selbstmitleid. Ich möchte in die Ewigkeit hineingehen, ohne dass ich irgendeinen Grimm zu irgendjemandem habe. Ich möchte in die Ewigkeit eingehen, ohne dass ich jemanden noch binde mit irgendwelchen schlimmen Gedanken, die ich noch in ihm habe. Ich möchte überwinden durch des Lammes Blut. Nicht, weil ich so gut bin. Hier brauche ich dieses lebendige Wasser heute und jetzt, sonst geht's gar nicht. Und manchmal denke ich mir, wenn ich so um den Heiligen Geist bitte, dann geht es mir eigentlich mehr darum, dass ich mich wohlfühle, aber vielleicht brauche ich mehr Heiliger Geist, dass ich überwinde, was an Schlimmigkeiten noch bei mir in meinem Leben drin ist. Wie haben wir gesungen? Mit Feuerfall. Es lohnt sich, drüber nachzudenken. Es geht auch bei diesem prophetischen Wort darum, um die Ernsthaftigkeit. Verstehen, es gibt ein Draußen. Und hier wird schriftlich sehr stark niedergeschrieben. Wenn du irgendwie zweifelst, was Sünde sein könnte oder nicht, in unserer Zeit verwischt ja sehr viel. Da werden kleine Sünden auf einmal nicht mehr genannt. Man verschiebt im Prinzip das Gesetz, damit Dinge gerechtfertigt werden. Aber hier gibt uns Gott es nochmal schriftlich. Die Feigen, was Feigheit bedeutet, wage ich momentan nicht auszulegen, ist mir zu schwierig. Die Ungläubigen, die gar nicht glauben können, dass Gott wirklich Sünden vergibt und aus Gnade rettet, die alles durch Leistung, auch durch fromme Leistung noch hervorbringen müssen, damit sie besser dastehen. Die Frevler, das sind die, die mit schlechten Motiven Dinge tun. Die Mörder. Wie viel Rufmord ist in einer Gemeinde zu finden, die sich christlich nennt? Die Hurer. Die Zauberer. Die Götzendiener. Und alle Lügner. Wenn ich das wirklich ernst nehme, dann kriegt die Jahreslosung auf einmal eine ganz tiefe Bedeutung. Wie weit gehe ich mit Wahrheit und Lüge um? Wie weit erzähle ich Geschichten? Wie weit opfere ich dem Geld, dem Kapital als Götzendiener? Wie weit gehe ich mit Zauberei um? Aber du sagst, Hokus Pokus, kleine Hexe und so weiter, hat bei mir keinen Raum. Aber mach mal ein Studium, was die Bibel unter Zauberei versteht. Die Hurer, die Mörder, die Frevler, Ungläubigen und Feigen, die müssen draußen bleiben. Kein Anteil an dieser himmlischen Stadt. Es ist, wie es ist, nicht? Durst haben und Durst bekommen, überwinden und Ernsthaftigkeit verstehen. Das führt an diesen Punkt, dass ich dahin komme, dass ich wirklich sagen kann, kommt her, die ihr mühselig und beladen seid. Dann kann ich sagen, dass ich dem Durst gestillt bekomme von der Quelle mit lebendigem Wasser umsonst. Gott verschenkt's. Ich möchte uns hier Mut machen, in dieses Jahr zu gehen und Überwinder zu werden. Wenn du sagst, ich muss neu überwinden, dass ich wieder durstig komme, dass ich wieder Sehnsucht habe nach seiner Gegenwart, dann wird es wichtig sein, dass du kommst. Es wird sich an ganz wenigen Dingen schon festmachen. Wie sieht dein Gebetsleben aus? Wie sieht deine Gottesverehrung aus? Wir sind im Leitungskreis sehr dran am Suchen, wo wir einen guten Raum starten, dass wir einen Raum haben, wo man tagtäglich zum Gebet kommen kann. Vielleicht geht es dir so wie mir, wenn du im Wohnzimmer bist oder in meinem Arbeitszimmer, ich rede mal von mir, und ich sage, jetzt möchte ich eine Gebetszeit haben, dann sehe ich den Stapel der unerledigten Dinge und plötzlich sind die alle präsent. Vorher habe ich die immer verdrängt, der Stapel ist höher geworden. Ich neige ja zur Habsburger Methode, lang genug liegen lassen, erledigen sich die Dinge von alleine. Dann drehe ich mich um und sehe die Unordnung in meinem Bücherregal und denke, oh Mann, das Buch hast du auch lange nicht mehr in die Hand genommen, weiß gar nicht mehr, was drinsteht, aber eigentlich wollte ich ja beten. Es fällt mir schwer in den eigenen Räumen. Dann sage ich, okay, dann lege ich mich in die Badewanne. Das ist immer gut, da stört mich keiner, nicht? Aber nach 2 Minuten bin ich eingeschlafen. Versteht ihr? Das ist dann Gebetszeit unter feuchten Bedingungen. Ja? Lebendiges Wasser, das müde macht. Ich brauche bestimmte Räume. Und wir werden in diesem Jahr einen Raum schaffen. Wie und wo, weiß ich nicht. Aber wir werden ganz gezielt einladen, weil ohne, dass wir von Gott her wirklich diese Ströme bekommen, dass wir diesen Hunger bekommen, wird keiner von uns wirklich an das lebendige Wasser ran wollen. Wir werden uns mit dem normalen, abgestandenen Wasser des Lebensalltags der Begegnungskirche zufrieden geben. Aber ich sage euch, das ist zu wenig. Ich brauche wieder eine lebendige Hoffnung, dass ich mein Gesicht wieder auf die Ewigkeit ausrichte und die Ernsthaftigkeit der Botschaft vom Kreuz und von der Auferstehung wieder in die Welt hinaustrage. Ich brauche das, dass wieder eine Leidenschaft für die Anbetung geboren wird, die weit über das hinausgeht, was wir sonntags morgens für 20 Minuten maximal hier so auf der Bühne präsentiert bekommen. Und mein großer Wunsch ist, dass das durch die Gemeinde durchgeht. Dass es nicht nur so ein frommes Wünschen bleibt. Ich nehme mir mal vor. Ich bin überzeugt, das Einfachste wird sein, du wirst aufstehen von zu Hause und wirst vielleicht einfach kommen. Und dann brauchst du vielleicht hier eine halbe Stunde, um zur Ruhe zu kommen. Aber dann wirst du feststellen, es werden Dinge in Bewegung kommen. Es werden Dinge in Bewegung kommen. Ich bin dankbar für die, die zu Hause beten und für die Gebetskreise, die in der Gemeinde sind. Aber ich muss mir auf die Brust schlagen und sagen, gib Acht. Es muss eine neue Zeit anfangen. Und wenn Gott mich fragt, Paul, hast du noch Hunger? Sage ich ihm, eigentlich bin ich ein bisschen müde. Lass kommen, lass regnen, Herr. Aber mach schnell. Ich bin so gewohnheitsmäßig unterwegs. Und ich denke, deswegen ist es nicht von ungefähr, dass Gott uns diese Jahreslosung gibt. Einmal für das Heute und Jetzt, dass es heute und jetzt die Prophetie in Erfüllung gehen kann, dass lebendiges Wasser für uns da ist, dass wir wieder ganz neu schmecken, wie freundlich er ist. Aber ich glaube auch, dass es ein Wachmachen für die Zukunft ist, die kommt. Und das Beste, ehrlich, das kommt noch. Was kein Auge je gesehen hat und kein Ohr gehört hat, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Wenn du mit unterwegs sein willst, wenn du gegen Lügen aufstehen willst, wenn du überwinden willst, was Mordlust, Zauberei und Götzendienst angeht. Wenn deine Gedanken und deine Gefühle wieder rein sein sollen, dann bitte doch, dass Gott dieses lebendige Wasser dir heute gibt. Dass es vielleicht anfängt. Und er zu dir sagt, auf dein Wohl, Paul. Auf dein Wohl. Lebendiges Wasser umsonst. Amen. Bevor ich jetzt bete, würde ich dir nochmal Mut machen, über diese Jahreslosung nochmal mehr stille zu werden. Wie gesagt, das ist gefährlich, prophetisches Wort auszulegen, weil man neigt dazu, Sachen hinzuzutun und wegzunehmen. Das habe ich nicht gewollt. Ich möchte Mut machen, dass Gott uns begegnen kann in seinem Wort, ganz persönlich in deiner Situation. Lasst uns einen Moment stille sein vor ihm.